Ja, guten Morgen. In der vergangenen Vorlesung hatte ich etwas abrupt aufgehört, sozusagen mittendrin, weil es recht eng gepackt war. Gegangen war es um die Psychoanalyse Sigmund Freuds. Also um eine Form von Behandlungskunst auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eine Art von neuer Wissenschaft, die kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts entsteht und die, das war meine These und deshalb überhaupt nur kommt Freud auch im Rahmen dieser Vorlesung zur Sprache, eine Behandlungskunst und eine neue Wissenschaft, die eine neue und in ihrer Art auch eigentlich sehr radikale Zeittheorie enthält. Genauer gesagt sind es, wenn man hinsieht, verschiedene Aspekte von Zeitlichkeit, die sich unter diesem spezifischen Arbeitsblickwinkel Freuds, der teilweise eben, wie gesagt, auch ein behandlungspraktischer Arbeitsblickwinkel ist, auftun. Da ist zum einen die Entdeckung des Fortwirkens von vergangenen Erfahrungen, eines spezifischen Fortwirkens. Eindrücke, gerade auch Eindrücke, die zu sehr früher Zeit, zum Beispiel in der Kindheit oder zu Beginn der Pubertät, in besonders brisanter Weise auf die Seele eingewirkt haben, werden auf spezifische Weise bewahrt. Sie werden nicht einfach unverändert abgelegt, sondern sie werden verdrängt. Das zeigt sich in der Neurose. Eine verletzende, eine traumatische Vorstellung, wie Freud das nennt, scheint sich da gleichsam verkapselt zu haben und sie sorgt im aktuellen Leben eines Menschen, ohne dass diesem die alte Erfahrung und deren Fortwirken irgendwie bewusst wäre, für seelisches Leiden. Sie sorgt, diese verkapselte traumatische Vorstellung, für manifeste Symptome. Mit dieser frühen Einsicht, die er bei der Behandlung von hysterischen Patientinnen gewinnt, nimmt Freuds Psychoanalyse ihren Anfang. Später entpuppt sich in dem Maße, in dem Freud seine praktischen Erfahrungen ausweitet, aber eben auch das theoretische Formulierungsniveau weiter entfaltet. Später entpuppt sich dieser Fall der Verdrängung, also gleichsam die Bildung einer Lücke im Erinnern können, als der vergleichsweise einfachste Fall eines ganzen Ensembles von sogenannten Abwehrmechanismen, mit dem sich das Ich gegen die Last von etwas Erlebtem schützt. Freud fügt weitere Mechanismen hinzu, die er auch detailliert beschreibt. Es gibt auch neben der Verdrängung Verschiebungen im Erinnern, Entstellungen. Und es gibt auch die sogenannte Übertragung von problematischen Gefühlen. Alles sind Mechanismen, die das Ich wie einen vielfach geschichteten Schirm oder ein Geflecht, ein Komplex von Mechanismen sozusagen hineinzuschieben scheint zwischen sich und zwischen das heranstürmende Es, das dieses Gewesene, diese Vergangenheit auf seine Art und Weise sozusagen zeitlos zu bewahren scheint. Auf der anderen Seite hat dieser Schirm sozusagen auch noch eine zweite Front. Es sind nämlich auch die Normalitätsforderungen eines Über-Ich, denen das Ich genügen muss. Das hatte ich beim letzten Mal nicht so stark im Vordergrund gestellt. Es ist vielleicht unter zeittheoretischer Perspektive nicht so schlagend interessant, aber das ist sozusagen, was das Ich da so für eine Balance herstellen muss, ist eine relativ komplizierte Aufgabe, einerseits dieses Erlebte zu bewältigen, das vom Es her heranstürmt, andererseits die Normalitätsforderung des Über-Ich zu einem angemessenen Verhältnis zu bringen, zu diesem Druck, der sich sozusagen von innen her oder vom Erinnern her aufbaut. Das ist also der eine Aspekt, dieses Fortwirken des Vergangenen, der Eindrücke, der Erfahrungen, die im Laufe der Lebensgeschichte sich ansammeln. Damit hätten wir sozusagen als erste Entdeckung eine Art Zeitstrahl, der aus der Vergangenheit in die Gegenwart hineinreicht. Eine zweite Art von Zeitstrahl zeigt sich dann in der Analyse, in der erinnert wird. und das herandrängende Erinnerungsmaterial dann gleichsam Schicht für Schicht abgetragen werden kann. Hier geht der Analytiker also, so könnte man denken, mehr oder weniger in Kooperation mit dem Patienten, der sich an bestimmte Assoziationsregeln zu halten hat, gleichsam rückwärts in die Vergangenheit hinein. Freud beschreibt das auch zunächst so, aber erkennt dann mehr und mehr, dass dies nicht wirklich der Fall ist, also dass man da in die Vergangenheit hineingeht. Denn was die Analyse zutage fördert, ist nicht sozusagen das Gewesene als solches, sondern es ist im Grunde vor allem die aktuelle Widerständigkeit des Patienten. Dagegen sich das Gewesene und sein aktuelles Verhältnis zu dem Erlebten hier und jetzt klarzumachen. Gerade die krankmachenden Vorstellungen sind nicht deswegen ein Problem, weil man sozusagen damals das und das und das erlebt hat, sondern sie sind im Grunde deswegen ein Problem, weil sie in einer aktuellen Balance des Ich keinen Platz haben und das Ich bis heute mit diesen vergangenen Eindrücken nicht leben kann. Die Erinnerungsarbeit ist aus dieser Sicht im Grunde mehr eine aktuelle Arbeit am Ich des Patienten, als dass man zurückgehen würde in eine Vergangenheit. Die Erinnerungsarbeit ist im Grunde Wiederholung des schmerzenden und merkwürdig unvergangenen Gewesenen oder Wiederholung dessen zumindest, was am Gewesenen für den Erkrankten relevant ist und worauf er mit Symptomen reagiert. Wo die Analyse gelingt, arbeitet sie also retrograd. Sie wirkt auf eine Vergangenheit zurück, aber in gewisser Weise nicht nur, indem sie sozusagen in die Vergangenheit zurücksteigt, das wäre ein zu einfaches Bild, sondern sie wirkt auf eine Vergangenheit zurück, die auf eine Gegenwart einwirkt. Und dies gelingt eben deswegen, weil die Aktualität des Vergangenen eigentlich in der Gegenwart, nämlich in den erfahrungsgeladenen Konflikten, die die Gegenwart bis heute prägen, liegt. Wenn man dieses dann im Grunde in beide Richtungen, in Richtung aufs Vergangene und in Richtung auf Gegenwart, mehrfach ausstrahlende Feld von Zeit richtig fassen will, dann könnte man in den Worten von Hegel vielleicht sagen, die Arbeit des Erinnerns bzw. Wiederholens, dieses letztlich nicht wirklich Vergangenen, bewegt sich dialektisch zwischen einem aktuellen Symptom und einem fortdauernd gewesenen Sein. Sowie, wenn es dem Patienten besser geht, zwischen einer werdenden Gegenwart, in der dieser Wiederholungszwang, der aus der Vergangenheit kommt, eben gerade nicht mehr so beherrschend ist, und einem dann in diesem Sinne werdenden, wirklichen Gewesenen, das man ablegen kann, das erledigt ist, wie Freud das nennt. Dabei ist das Ich, das aktive Ich, der Pol der werdenden Gegenwart, also dieses sozusagen gesundungsfähige Ich, das sich frei machen kann. Und das Es ist der Pol der wiederholungsträchtigen, unvergangenen sozusagen Gewesenheit, die in der Gegenwart aktuell ist. Solange jedenfalls dieser neurotische Zwang die Gegenwart dominiert. Unsere therapeutische Bemühung, so schreibt Freud an einer Stelle, die das nochmal etwas ähnlich reformuliert, unsere therapeutische Bemühung pendelt während der Behandlung beständig von einem Stückchen Es-Analyse zu einem Stückchen Ich-Analyse. Im einen Fall wollen wir etwas vom Es bewusst machen, im anderen Fall etwas am Ich kontrollieren. Dieses Verfahren, dessen sozusagen zeittheoretische Implikationen hier jetzt von Interesse waren, ist interessant und es wirft auch eine Menge weiterer Fragen auf. Wen das interessiert, den oder die kann ich hatte das letzte Mal schon angedeutet, vielleicht einladen zu meiner Vorlesung im Wintersemester, denn da plane ich eine Vorlesung über den Traum. Und in dieser wird unter anderem ausführlich von Freud und auch von der Philosophie der Psychoanalyse die Rede sein. Nicht nur von Freud, traumtheoretisch kann man sozusagen die gesamte Philosophiegeschichte befragen, aber jedenfalls auch von Freud. Wir waren dann zum Schluss der vergangenen Vorlesung auch mit Freuds Notiz über den Wunderblock noch auf eine kleine, sehr naturalistisch klingende, aber doch auch in ihrer Konsequenz kühne These von Freud gestoßen. Was wäre, wenn die kleinste Einheit der Zeit, besser der immanente Prozesscharakter, das Nacheinander unseres Bewusstseins und unserer Wahrnehmung, mit der Art und Weise zu tun hätte, wie die unbewussten Teile unseres psychischen Apparats unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein gleichsam takten, bestimmen, ansteuern, aktivieren. Vielleicht funktioniert dieses Wahrnehmungsbewusstsein, das unser Aktualbewusstsein sozusagen, aus der Vergangenheit oder aus dem Unbewussten her gleichsam rhythmisch oder rhythmisiert. Das System Wahrnehmung-Bewusstsein, wie Freud das nennt, würde dann immer insofern reizbar, sofern es gewissermaßen von unten her auf Aufnahme geschaltet ist und auch nur genau so lang. Freud hat diesen Mechanismus, also seine Überlegungen, die Spekulationen über einen solchen Mechanismus nicht wirklich weit ausgearbeitet. Er hat ihn nur in Form dieser Notiz am Beispiel des Wunderblocks so spekulativ skizziert. Es ist ein vergleichsweise einfaches Modell und sein Status ist auch nicht ganz klar. Also es ist auch nicht einfach ein neurologisches Modell, denn das Unbewusste ist in dem Sinne ja keine neurologische Größe. Also es hat sehr viel mit Sprachlichem zu tun. Es ist sozusagen das erfahrungsmäßig aufbewahrte Erinnerte, und was nun Erfahrung mit neurologischen Sachverhalten zu tun hat, das ist eine offene Frage. Es ist aber ein relativ naturalistisch gemeinter Ansatz, und ich denke, dies zeigt zum einen, dass Freud jedenfalls in Teilen, das verbindet ihn durchaus mit Nietzsche beispielsweise, auf seine Weise versucht, materialistisch zu denken. Auch wenn das, was da sozusagen an Materialismus anvisiert wird, in keinen klassischen Materialismus vorhandener Disziplinen so ohne weiteres hineinpasst und auch nicht im einfachen Sinne naturwissenschaftlich gedacht ist, aber sein Bestreben ist, das auch sozusagen als materiell gegründete Phänomengruppe zu denken, was er unter dem Gesichtspunkt Zeit und Erinnern vor sich hat. Das Erinnern und die Bewegung des Stoffs sozusagen im psychischen Apparat ist für Freud nicht nur eine sprachliche, sondern auch eine irgendwie materielle, energetische, neuronale und libidoökonomische Angelegenheit. Tatsächlich hat er diese Energiesorte Libido ja auch, kann man sagen, entdeckt, erfunden, kreiert, als Erklärungsgröße eingeführt in seine Vorstellung vom psychischen Apparat. Also das ist das eine. Man sieht an dieser Wunderblock-Skizze dieses Bestreben, eine materialistische Theorie zu entwickeln und nicht einfach nur sozusagen idealistisch oder bewusstseinsphilosophisch diese Zeitphänomene, auf die er gestoßen ist, zu fassen. Zum anderen zeigt diese Wunderblock-Skizze, dass es Freud klar war, dass sein Modell des Seelenlebens einer radikal neuen Erklärung für das Phänomen Zeit bedarf. Nichts an der Arbeit des Psychoanalytikers und am Drama der Symptombildung, der Widerstände, der Übertragungserfahrungen und auch der Genesung des Patienten bestätigt das einfache, sozusagen dem Modell des einseitigen Pfeils gehorchende Zeitverständnis des Alltags oder auch der äußeren Geschichtsschreibung. Auch eine einfache Entwicklungsvorstellung mit sozusagen eindeutig gerichteter Zeitlichkeit passt nicht zu diesem komplexen Bild, das sich aus psychoanalytischer Perspektive bietet. Und es passt auch nicht das einfache, unilineare Zeitverständnis der Physik. Das wiederum, das, was er da studiert, zwar vor allem Kranke betrifft, dass es aber Kranken im Grunde nur in extremerer Weise widerfährt, was auch für das normale Seelenleben gilt, das gehört zu den Grundannahmen Freuds. Das aber heißt, es bedarf aus der Sicht der Psychoanalyse tatsächlich einer neuen sozusagen Anthropologie der Zeit. Wir haben es da nicht nur mit Spezialverwirrungen zu tun, die jetzt nun mal irgendwie kranke Menschen betreffen, sondern dieser psychische Apparat in seinem Funktionieren zeigt sich im Extremfall der neurotischen Erkrankung in besonders deutlicher Weise, und man hat dann eben auch diesen therapeutischen Zugriff, der zugleich eine Art Experimentalzugriff ist. Was sich da aber sozusagen unter der Hand des Analytikers an theoretischen Erkenntnissen ergibt, sind Erkenntnisse, die im Prinzip auch das normale Seelenleben betreffen. Insofern zeigt also Freuds kleine Fingerübung mit diesem Modell des Wunderblocks, dass eine Notwendigkeit einer eigenen Zeittheorie innerhalb der Psychoanalyse sich auftut, auch wenn das sozusagen Freud selber in philosophischer Hinsicht so dann nicht zu irgendeinem philosophischen Endergebnis geführt hat. Lassen wir es dabei und gehen wir jetzt nach Nietzsche und Freud zu einem dritten Autor, auf diesem Plan auch schon mit eingetragen. Der wief Nietzsche und Freud etwas vor oder ab 1900 breiter wirkte und auch eben in Sachen Zeitphilosophie auf seine Weise extrem wirksam war. Freilich, wenn ich jetzt Nietzsche und Freud behandelt habe, fällt mir die Überleitung schwer. Sowohl bei der Person als auch was die Theorie anbelangt, handelt es sich nämlich bei Edmund Husserl, um den es jetzt gehen soll, jedenfalls in vielem geradezu um einen Antityp zu dem Nietzsche als dem Verkünder der existenziellen Zeitlichkeit der ewigen Wiederkunft oder auch ein Antityp zu Freud, diesem sozusagen Gründer einer Theorie einer riskanten Zeitlichkeit der unbewussten Aktualität des Gewesenen in unserem Seelenleben und diesem sozusagen Patron der Erfindung der psychoanalytischen Kur. Husserl ist also hier diese Achse etwas kürzer, lange nicht so lange gearbeitet wie Freud. Im Gegensatz zu Nietzsche, dem Altphilologen, der nach kurzem Gastspiel in der akademischen Philosophie lieber privatisierte, und im Gegensatz zu Freud, dem Psychiater, der immer sowohl behandelt hat, als auch wissenschaftlich publizierte, ist Edmund Husserl ein echter Universitätsphilosoph gewesen. Und zwar einer mit mathematischer Ausbildung. Und die Mathematik bildet auch seinen Einstieg in die Philosophie. Husserl habilitierte 1887, also die 1900 betreffen eigentlich die erste durchschlagende Publikation. Die akademische Arbeit beginnt erheblich früher, aber eben gänzlich intern und stark an der Mathematik angelehnt. Er habilitierte 1887 mit einer Arbeit über den Begriff der Zahl, die er dann publizierte unter dem Titel Philosophie der Arithmetik. Und er lehrte dann lang bis 1901 in Halle als neukantianischer Logiker und als Vertreter einer noch ganz jungen Disziplin, Wissenschaftslehre. Wie ist das damals? Wir würden heute sagen, Husserl war ein aus der Mathematik herkommender Wissenschaftsphilosoph. Im Jahr 1900 erscheint dann eine Schrift, an der Husserl ganz lang gearbeitet hatte vorher, die logischen Untersuchungen. Logische Untersuchungen 1, um genau zu sein. Und der erheblich umfangreichere zweite Teil, logische Untersuchungen 2, erscheint ein Jahr später. Also das ist sozusagen ein Opus Magnum, an dem über, man muss fast sagen, über Jahrzehnte dieser Universitätsdozent gearbeitet hat. Und mit diesen beiden Schriften wird Husserl mit einem Schlag bekannt. Es ist so etwas wie ein Programm geboren, das Husserl selbst in dieser Zeit zunächst noch bezeichnet als deskriptive Psychologie. Etwas später, ab 1913, spricht er dann, und zwar tatsächlich in der Absicht, damit eine eigene philosophische Disziplin zu begründen. Das ist schon in dieser frühen Schrift klar erkennbar. Ab 1913 spricht er dann von reiner Phänomenologie, als das, was er sozusagen stiften will und betreiben. Eine reine Phänomenologie der Denk- und Erkenntniserlebnisse oder auch der Erlebnisse überhaupt soll aber auch schon mit den logischen Untersuchungen, diesen beiden Werken von 1900 bzw. 1901, in Angriff genommen werden. Eine solche reine Phänomenologie hätte es mit einem ganz neuen, allgemein gefassten Gegenstand zu tun. Was das für ein Gegenstand ist, dazu folgt jetzt ein längeres Zitat. Lassen Sie sich mal möglichst nicht von dieser recht spröden Sprache Husserls ablenken. Sie ist typisch. Also Husserl ist auch ein Autor, der sich vollkommen anders liest als Nietzsche, der also schmissig rhetorisch umwerfend, also quasi als Literat schreibt, Freud, der auch ein extrem mitnehmender Stilist ist, also sich auch sozusagen so runterliest. Husserl wiederum eine ganz andere Welt, begrifflich. Das lange Zitat führt es auch ganz gut vor. Also lassen Sie sich nicht abschrecken, ich versuche mal deutlich zu betonen. Die Frage war, was ist reine Phänomenologie als reine Phänomenologie der Denk- und Erkenntniserlebnisse? Ja, was soll das sein? Diese reine Phänomenologie der Denk- und Erkenntniserlebnisse, jetzt Zitat Husserl, wie die sie umspannende reine Phänomenologie der Erlebnisse überhaupt, hat es ausschließlich mit den in der Intuition erfassbaren und analysierbaren Erlebnissen in reiner Wesensallgemeinheit zu tun. Nicht aber mit empirisch apperzipierten Erlebnissen als realen Fakten, als Erlebnissen erlebender Menschen oder Tiere in der erscheinenden oder als Erfahrungsfaktum gesetzten Welt. Die in der Wesensintuition direkt erfassten Wesen und rein in den Wesen gründenden Zusammenhänge bringt sie, diese Phänologie, deskriptiv in Wesensbegriffen und gesetzlichen Wesensanschauungen zum reinen Ausdruck. Jede solche Aussage ist eine a priorische im vorzüglichsten Sinne des Wortes. Diese Sphäre ist es, die zum Zweck einer erkenntniskritischen Vorbereitung und Klärung der reinen Logik, erkenntniskritische Vorbereitung und Klärung der reinen Logik, durchforscht werden muss. In ihr werden sich daher unsere Untersuchungen bewegen. Die reine, immer noch Zitat, die reine Phänologie stellt ein Gebiet neutraler Forschung dar, in welchem verschiedene Wissenschaften ihre Wurzeln haben. Einerseits dient sie der Psychologie als empirischer Wissenschaft. In ihrem reinen und intuitiven Verfahren analysiert und beschreibt sie in wesensmäßiger Allgemeinheit, speziell als Phänologie des Denkens und Erkennens, die Vorstellungs-, Urteils-, Erkenntniserlebnisse, welche empirisch aufgefasst als Klassen realer Vorkommnisse im Zusammenhang der empirischen Naturwirklichkeit die Psychologie einer erfahrungswissenschaftlichen Erforschung unterwirft. Andererseits erschließt die Phänomenologie die Quellen, aus denen die Grundbegriffe und die idealen Gesetze der reinen Logik entspringen und bis zu welchen sie wieder zurückverfolgt werden müssen, um ihnen die für ein erkenntniskritisches Verständnis der reinen Logik erforderliche Klarheit und Deutlichkeit zu verschaffen. Ende des Zitats. Worum geht es? Greifen wir noch einmal die einzelnen Komponenten heraus, die dieser dicht gedrängten programmatischen Absichtserklärung innewohnen. Husserl nennt hier in diesem Zitat mindestens die folgenden Punkte. Es sind, ich habe jetzt mal notiert, 6 Punkte. Also offene Liste, man könnte das noch weiter verfeinern. Aber folgende markanten 6 Punkte. Die Phänomenologie zielt erstens als erkennendes Verfahren auf die Erlebnisse überhaupt. Sie zielt zweitens auf, Zitat, in der Intuition erfassbare und analysierbare Erlebnisse in reiner Wesensallgemeinheit, was genau immer das sein mag. Also in der Intuition soll etwas erfasst werden und das soll den Charakter einer gewissen Allgemeinheit haben, Wesensallgemeinheit. Die Phänomenologie zielt drittens nicht dabei auf Erfahrungsfakten von dem Typ, wie sie die empirische Psychologie untersucht, sondern irgendwie auf etwas anders gelagerte Faktizitäten. Die phänomenologische Intuition soll viertens auf a priorische Aussagen führen. Das Wort a priorisch kennen wir bereits von Kant. Wie Kant will also Husserl nicht einfach auf bestimmte empirische, vorläufige Wahrheiten hinaus, die so lange gelten, bis man sie widerlegen kann. Vielmehr zielt diese reine Phänomenologie letztlich auf nicht relative, auf für uns Menschen, für die Erfahrungsperspektive unhintergehbare Strukturen. Fünftens, soll die reine Logik, also die Logik beispielsweise, auf die die Mathematik rekurriert, in gewisser Weise vielleicht auch die reine Logik, die der Kantianismus als reine Logik bereits kennt, die soll erkenntniskritisch durchforscht werden. Auch in dieser zweiten Richtung, in Richtung der reinen Vernunft also, will diese reine Phänomenologie neue Grundlagen schaffen. Und weiter, sechstens sozusagen, die reine Phänologie, heißt es im Text, stellt ein Gebiet neutraler Forschung dar, in welchem verschiedene Wissenschaften ihre Wurzeln haben. Also dieses Grundlegungsunternehmen, das auf die Erlebnisse überhaupt zielt, soll letztlich neutral eine neue Grundlagenzone erschließen, auf die die verschiedenen Wissenschaften sozusagen im Wege der Verwurzelung eigentlich gegründet sind oder sich als gegründet verstehen sollen. Es geht also dem Anspruch nach um nichts anderes als um eine völlig neue Grundlagenwissenschaft. Eine Wissenschaft von den Erlebnissen überhaupt, diesseits aller bisherigen Wissenschaften. Fragen wir noch einmal kurz, weil das in dem Zitat im Grunde auch rauskommt, auch wenn es so ein bisschen umständlich formuliert ist, wogegen richtet sich damit Husserls philosophisches Programm? In dem langen Zitat ist eine doppelte Frontstellung erkennbar. Und genau gegen diese beiden erkenntnistheoretischen Optionen, von denen er sich abgrenzt, tritt Husserl 1900 programmatisch und auch später weiterhin erkennbar an. Die reine Phänologie hält es einerseits nicht mit empirisch-psychologischer Betrachtung des Denkens. Sie kritisiert die bloße Psychologie, die nämlich in der Tat, genau in der Zeit, als Husserl schreibt, kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts, die Erkenntnistheorie, die philosophische Erkenntnistheorie dominiert. In dieser Zeit gab es, Husserl nennt das einen Psychologismus, also eine ganze Menge sozusagen euphorischer empirisch-psychologischer Grundlegungsversuche für die Erkenntnistheorie. Diese Art von empirisch geschnittener Erklärung des Denkens sozusagen als anthropologische Naturprozesse psychischer Art attackiert Husserl prinzipiell. Das Denken ist nicht als ein psychischer Prozess quasi von außen objektivierbar. Es ist keine bloße Verhaltensweise oder einfach ein natürlicher Prozess, den man am Menschen studieren kann, wie man am Tier eben auch Phänomene studieren kann. Es ist auch nicht einfach ein Hirnvorgang oder dergleichen. Die empirische Psychologie kann aus Husserls Sicht zwar Beobachtungen machen, aber mit allem, was sie an Beobachtungswissen anhäuft, verfehlt sie zwangsläufig das, was gedankliche Verallgemeinerungen, also das, was das Denken eigentlich auszeichnet, dass es mit Allgemeinbegriffen hantieren kann und dergleichen, das, was gedankliche Verallgemeinerungen gerade sind, nämlich eben dieser Schritt ins Allgemeine, dieser Sinn sozusagen für die Regel. Wenn ich empirische Einzelbeobachtungen anhäufe, kann ich zwar immer faktisch feststellen, hier gibt es gewisse faktische Regelmäßigkeiten, aber diese Regel ist sozusagen nie etwas Prinzipielles, sondern nur solange ich beobachte, dass es so und so verläuft, gehe ich davon aus, dass man faktisch eine bestimmte Form von Regelförmigkeit vorfindlich ist. Das Allgemeine als Geltungsphänomen, als etwas, das prinzipiell gilt, auch dann, wenn einmal dagegen verstoßen wird, ist sozusagen von der Dimensionierung her zu einem empirischen Zugang gar nicht, kann es sich gar nicht erschließen. Die empirische Psychologie verfehlt also den sozusagen ontologisch gesehen schon die Dimension des Prinzipiellen, die Dimension von Geltungsphänomenen. Die Dimension, in der man aus vielen Eindrücken ein Gesetz erkennen kann oder hinter den vielen Eindrücken um ein Gesetz weiß, die Evidenz des Gesetzes, das allgemeine Geltung hat. Mit dieser Kritik am naiven Naturalismus der Psychologie liegt Husserl durchaus auf einer Linie mit Kant oder auch mit Hegel. Man kann das nämlich etwas allgemeiner fassen: Vernunft, das ist die Position, die Husserl einfordert, ist etwas Ideales. Eine Verallgemeinerungsleistung, ein Sinn fürs Gesetzliche, den man nur von innen her erfassen kann, den man niemals als empirischen Sachverhalt sozusagen ablesen kann am Verhalten. Vernunft ist nicht eine Summe von einzelnen Verhaltensweisen, die in der Addition sozusagen als Quasi-Regel verzeichnet werden kann und sich auch darauf beschränken würde. Es ist dieses Ideale, diese Geltungsdimension dabei im Spiel. Also das ist die eine Vorstellung. Husserl setzt die reine Phänomenologie als eine Wissenschaft, die Erfahrungsgesetze sozusagen von innen her und damit auch in ihrer Gesetzhaftigkeit, in ihrem Geltungscharakter erschließen will, gegen den Psychologismus seiner Zeit. Gemeint ist mit dieser Kampfvokabel Psychologismus, gemeint sind damit Autoren wie beispielsweise, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, vertiefe das nicht nur, dass Sie die Namen so irgendwo mal festpunkten können, gemeint sind Autoren wie John Stuart Mill beispielsweise oder eben im deutschsprachigen Raum Franz Brentano, Christoph Siegwart, Benno Erdmann oder auch Theodor Lips. Von der anderen Frontstellung war im Zitat auch die Rede. Ich hatte das auch schon so ein bisschen gehighlightet. Husserl spricht als Kenner der Logik und der Mathematik. Und er plädiert für ideale Geltungsphänomene als sozusagen unmittelbare Erfahrungsgegenstände. Aber er wendet sich gegen eine reine Logik. Eine reine Logik, wie sie zu seiner Zeit prominent etwa vertreten wurde von Logikern wie Rudolf Hermann Lotze, Bernard Bolzano oder Alexius Meiner. Für Husserl kann die Logik nicht in einem abstrakten Sinne eine reine Wissenschaft sein, weil sie diese Logik diesen Typs bei diesen Autoren, die sozusagen im Prinzip idealtypisch die reinen Idealitäten der Mathematik nur als logische Sachverhalte anerkennt und die sozusagen als im schlechten Sinne platonisch über der Welt schwebende Entitäten betrachtet. Für Husserl kann die Logik reine Wissenschaft überhaupt nur sein, sofern sie diese Reinheit eben als Weltabgewandtheit praktiziert. Und diese Weltangewandtheit ist sozusagen die zweite Frontlinie, an der Husserl wiederum dann für die Erfahrungsbindung eintritt. Es bedarf einer Kritik einer sich so in dieser Weise als bloß logisch verstehenden Wissenschaft, sofern diese lediglich mit idealen Wesenheiten glaubt, hantieren zu können. Also Wesenheiten wie Zahlen, gänzlich abstrakten Regeln wie dem Satz vom Widerspruch oder dergleichen. Solche frei schwebenden logischen Entitäten, die sich selbst als voraussetzungslos begreifen, gibt es eigentlich nicht. Aus Husserls Sicht geht es mit der neuen Grundlagenwissenschaft der Phänomenologie darum, hier nach der Verankerung dieser logischen Sachverhalte in der Dimension der Erfahrung zu fragen. Also sozusagen eine weltzugewandte Logik neu zu begründen und diesen weltabgewandten Logizismus genauso zu bekämpfen wie den Psychologismus. Sie sehen, wie Husserl mit seiner Phänomenologie also eigentlich eine Art dritten Weg sucht zwischen zwei Extremen. Gegen die Logik bringt er sehr wohl die Erfahrung in Anschlag. Nur eben nicht die empiristisch verkürzte Erfahrung der Psychologie, sondern es geht ihm um die eben schon zitierte Intuition. Verfänglicher Begriff. Und was damit näherhin gemeint sein könnte, werden wir gleich am Beispiel noch sehen. Jedenfalls nimmt Husserl um die Jahre 1900, 1901 damit, also mit diesem Doppelprogramm, gegen den Psychologismus und gegen den Logizismus sozusagen einen ganz neuen Anlauf. Er versucht den Rückgang auf eben nur die Gegebenheitsweise von Phänomenen. Und er betrachtet die Phänomene als etwas, das möglichst voraussetzungslos noch einmal ganz neu erforscht werden sollte und unabhängig von den bisher getroffenen, fachdisziplinär ja durchaus widersprüchlichen Festlegungen auf entweder die bloße Psychologie oder andererseits die bloße Logik. Festlegungen, die ja im Grunde je für sich dann zu ganz verengten, unproduktiven Einzelthesen oder auch zum Zwiespalt zwischen Logik einerseits und empirischer Psychologie andererseits hinauslaufen. Neutral und intuitiv soll die phänomenologische Forschung vonstatten gehen, so hieß es im Zitat. Und tatsächlich ist das auch Husserls methodische Grundidee. Noch strenger als Psychologie und Logik zusammen, allein die Erfahrung unserer Phänomenwahrnehmung, seien es Sinneseindrücke, seien es Ideen, fassen können, gilt es, die Phänomenwahrnehmung sozusagen neutral beschreibend zu kartieren und als Grundlage zu benennen. Durch eine Aufhebung der allzu selbstverständlichen Art und Weise, in der wir unsere Erfahrungen in der Regel machen, würden wir dann gleichsam, also mit dieser Intuition, einem Weg folgen zurück. Und das war so eine Art Slogan, der hat auch damals die phänomenologische Bewegung, soweit sie also in dem Maße, wie sie sich verbreitet hat, begleitet. Wir folgen einem Weg zurück zu den Sachen selbst. Das war so eine Formel. Gemeint ist damit vielleicht genauer, wir stoßen, wenn wir von innen her unsere Erfahrung erschließen, auf das eigentliche Wie der Phänomene, auf die Gegebenheitsweise dessen, was uns als Sache gegeben ist. Also zu den Sachen selbst war das Programm keine empirischen sozusagen Letztweisheiten aus der Außenbeobachtung, ebenso keinen logischen, kein Logizismus, wie ihn beispielsweise die Mathematik oder bestimmte Logiken über die gesamte abendländische Tradition hinweg als Idealismus kultivieren, sondern alles beiseite schieben zu den Sachen selbst. Dieses Programm, Sie werden das merken, erinnert ein bisschen an Kant. Die Phänomene, wenn Husserl da von Phänomenen spricht oder von Sachen, sind nicht wirklich Dinge dort draußen im Sinne einer empirisch objektivierbaren Außenwelt. Und sie sind auch nicht rein subjektive Eindrücke, die wir jeweils nur relativ auf eine bewusstseinsmäßige Innenwelt oder auf ein reines Ich-Denke thematisieren können. Vielmehr steckt die Antwort auf die Frage nach der Objektivität als einer erfahrungsgebundenen Objektivität der Welt in der Frage nach dem Wie der Gegebenheitsweise. Und Sie erinnern sich, genau das war die kantische Bewegung gewesen, das Wie des Gegebenseins von Erfahrung zu befragen und die Frage nach dem So-Sein der Gegenstände in gewisser Weise, naja, sozusagen beiseite zu lassen. Diese Frage entdramatisiert sich, wenn das eigentlich Interessante ist, das Wie der Gegebenheitsweise zu studieren. Auf dieser Ebene nun aber interessiert sich Husserl, und das ist ein Unterschied zu Kant, weniger für die reinen Verstandes- oder Vernunftkategorien des Erkenntnisvermögens, als vielmehr, zu den Sachen selbst, für die reinen Erscheinungsformen der Dinge dort draußen sozusagen, so wie sie sich uns geben oder der Gegebenheitsweise dieses Weltenthaltenden und nicht unbedingt Vernunft, sozusagen als transzendentale Größe. Die reinen Erscheinungsformen der Dinge, das heißt, so wie wir sie typischerweise gelernt haben, weil sie als Formen so und nicht anders eben unsere Welt durchziehen. Damit erweisen sich aus Husserlscher Perspektive beispielsweise die abstrakten Gegenständlichkeiten der Mathematik als Erscheinungsformen, in gewisser Weise reine Erscheinungsformen, aber sofern sie eben Teil unserer Wissenschaftskultur sind und da in diesem Sinne Teil unserer Welt. Die abstrakten Gegenständlichkeiten der Mathematik sind in diesem Sinne Wesenheiten, sofern sie Formen sind, auf die wir in unserer Erfahrung stoßen können. Nehmen Sie beispielsweise die Zahlen. Sie erinnern sich, Husserls Habilschrift über die Zahl. Die Zahlen funktionieren tatsächlich als oder fungieren als Gliederungsprinzipien unserer Vorstellungen. Sie sind dabei aber doch weder überzeitliche rein logische Größen, noch empirisch irgendwie objektivierbare Tatsachen. Sie sind vielmehr, in diesem Sinne gebraucht Husserl dieses etwas, naja, für uns so ein bisschen komisch schmeckende Wort Wesen, sie sind Wesen, die Zahlen im Inneren einer so und nicht anders für uns historisch gewordenen und eben für uns wirklichen Welt. Mit anderen Worten, die Zahlen sind auch nicht sozusagen Armaturen, die überzeitlich immer schon zur Vernunft gehören, sondern sie sind für uns als genauso sozusagen harte Kategorien, weil wir in dieser Welt leben und in keiner anderen. Sie sind Wesen einer gewordenen, wirklich gewordenen Welt. Das heißt mit anderen Worten, eine Welt ohne Mathematik ist denkbar. Das ist ein Unterschied zu Kant. Sie ist denkbar, aber im Kontext unserer europäischen Erfahrungstraditionen können wir hier und jetzt doch nicht anders als den Wesenheiten der Mathematik einen allgemeinen Geltungscharakter, eine Wahrheit ohne Wenn und Aber zuzugestehen. Und zwar eine Wahrheit in diesem prinzipiellen Sinne. Es sind Geltungswahrheiten ohne Wenn und Aber, die sozusagen sich nicht nur als empirische Gesetze so ablesen lassen. Wollte man wissen, wie das kommt, dass die Zahl beispielsweise als eine Wesenheit im Rahmen der Mathematik einen allgemeinen Geltungscharakter, eine Wahrheit ohne Wenn und Aber ist für uns, wollte man wissen, wie das kommt, dann müsste man nach Husserl, und da sehen Sie nochmal den Unterschied zu Kant, nicht etwa eine Kritik der reinen Vernunft durchführen, sondern man müsste ins Konkrete gehen. Und man müsste eine genaue Beschreibung der Evidenzformen versuchen, die die mathematischen Gegenstände, beispielsweise die Zahlen, für uns haben. Und damit käme man dann automatisch auch auf die Frage nach der Beschaffenheit dieser historisch gewachsenen Selbstverständlichkeiten, die für uns sozusagen die Mathematik ausmachen. Dieser Selbstverständlichkeiten, die die axiomatischen Regeln der Mathematik für uns so unbezweifelbar in Geltung setzen. Damit kommt man auf die Frage nach dem, was Mathematik ausmacht. Bestimmte Praktiken, bestimmte selbstverständliche Geräte zum Beispiel, bestimmte Institutionen und so weiter. Sie merken, diese kleine, aber wichtige Verschiebung in der Art und Weise, wie Husserl sozusagen das A priorische von Vernunftgeltung denkt, wo Kant eine ganz allgemein in der Menschheit verankerte Vernunft freilegt, da stößt man mit Husserl, wenn man genau nachfragt, immer auch auf historische Institutionen, auf historisch gewordene Formen dieser von uns als Menschheitsvernunft etablierten und gelebten Ordnung. Diese Ordnung ist in gewisser Weise paradox, sie ist a priorisch und sie steckt in unseren Erfahrungen. Insofern ist sie nicht wirklich relativ als Ordnung. Aber diese Ordnung ist doch geworden und muss als, wie Husserl das nennt, konstituierte Ordnung, als zustande gekommene Angelegenheit systematisch auseinandergenommen und betrachtet werden. Mit diesem Moment sozusagen des Konstituierten, des Gewordenseins, hätten Sie, auch wenn Husserl Neukantianer ist, sozusagen eine Prise Hegel in diesem Husserl. Also das Gewordensein gilt sozusagen für alles. Und es gilt auch für alles, dass man es analysieren kann, dieses Gewordensein. So, zu Husserls Methode wäre noch weiter eine Menge zu sagen. Er hat an ihr begrifflich wie auch praktisch viel herumgefeilt. Ich nenne nur ganz wenige Stichworte. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Intuition, die da jetzt verwendet werden soll, um zu den Sachen selbst zu kommen, um eine Art experimentelles Verfahren. Husserl stellt, um auf die Sachen selbst bzw. auf diese Gegebenheitsweisen zu stoßen, Erfahrungsexperimente an. Allerdings nicht Erfahrungsexperimente im Sinne der Beobachtungsexperimente der empirischen Psychologie, sondern sozusagen Erfahrungsexperimente am eigenen Leib, die man von innen her vollziehen und auch überprüfen kann. Eidetische Reduktion. Eidetische Reduktion, ich schreibe es nicht auf, nennt er seine Vorgehensweise zunächst. Man muss sich in eine spezielle Haltung hineinbegeben, so lautet da die Grundanweisung. Übrigens denken Sie an Nietzsche und an Freud. Jeweils gab es sozusagen diese Vorgabe, eine spezielle Haltung einzunehmen. Das, also etwas im weitesten Sinne Vergleichbares gibt es auch in der Phänologie. Man muss alle normalerweise gar nicht wirklich bewusst unterstellten Selbstverständlichkeiten in unserer Weltwahrnehmung in der normalen Bedeutung, die sie für uns normalerweise haben, einklammern, heißt es. Man muss sozusagen ganz neu hinsehen, als nehme man zum ersten Mal wahr, als habe man eine Erfahrung gewissermaßen zum ersten Mal. Und dann muss man diese Erfahrungsgehalte neu beschreiben, möglichst detailliert untersuchen, was ist an ihnen wesentlich, also was macht sie so und nicht anders aus und was ist sozusagen bloß nebensächlich, verzichtbar und ist eigentlich nicht der Wesenskern des Phänomens. Man muss, so heißt das, die Erfahrung auf das jeweils ihr innewohnende Eidos, also Wesen, das griechische Wort für Wesen, daher eidetische Reduktion, man muss diese Erfahrung auf das innewohnende Eidos reduzieren, zurückführen. Das geschieht, indem man probiert, indem man pröbelt sozusagen, variiert. Wenn es etwas mehr so ist oder etwas mehr so, also was ist sozusagen das Wesentliche an einer bestimmten Wahrnehmungserfahrung zum Beispiel, was sind weglassbare Seitenaspekte, Nebenaspekte? Epoche, wieder ein griechisches Wort, heißt die Übung, die man lernen muss, um eben diese Haltung inne zu haben, um die phänologischen Wahrnehmungsstudien, Evidenzstudien, Intuitionsstudien zu betreiben. Epoche ist das griechische Wort für Urteilsenthaltung. Es gilt also, alle normalen Reflexe, dieses als selbstverständlich Nehmen außer Kraft zu setzen und dann auf das unbeachtete, zugrunde liegende innere Geäder dieser Normalität zu achten. So könnte man dieses Verfahren der Reduktion, der Zurückführung auch beschreiben. Husserl hat es so konsequent wie möglich praktiziert, dieses Verfahren, und er hat es dann in einem weiteren Schritt nicht nur auf diese sozusagen Wesenheiten in der Wahrnehmungswelt angewendet, sondern auch auf die Strukturen unseres inneren Bewusstseinsforums selbst. Mittels der sogenannten, dann nicht eidetischen Reduktion, sondern das hat er dann genannt, transzendentale Reduktion. Sie hören wieder an der Namensgebung, dass Husserl klar war, dass er sich mit der Suche nach solchen Wesensstrukturen nicht in der historisch gewordenen Welt, sondern in unserem Bewusstsein wirklich sehr nahe an Kant heranbegibt. Transzendentale Reduktion, da ist der kantische Begriff mit drin. Freilich untersucht auch die transzendentale Phänologie nicht einfach Strukturen einer reinen Vernunft, sondern sie entlässt die Frage danach, wie uns etwas als etwas gegeben ist, gleichsam ins Freie. Die Frage nach den transzendentalen Strukturen wird in eine völlig ergebnisoffene Forschungsfrage verwandelt. Wie sieht jenes Auftrittsforum von etwas Gegebenen aus, sofern und wenn uns etwas gegeben ist? Also wie dieses sozusagen innere Auftrittsforum, wie ist es beschaffen? Das kann man erkunden und man muss es nicht unbedingt auf Einheiten zurückführen. Wie wird in unserer Erfahrung das etwas zu etwas? Vielleicht kann man Husserls Vorgehen im Unterschied zu Kant folgendermaßen zusammenfassen. Verwendet man die Methode der Reduktion, um in der Erfahrung auf die inneren Bedingungen der Erfahrung zu stoßen, auf die für uns wesentlich fungierenden Muster der Welt, so liegen diese eidetischen oder transzendentalen Muster auf gewisser Weise noch diesseits der kantischen Subjekt- und Weltvorstellung. Es gibt sozusagen eine Folie, wo noch gar nicht klar ist, ob das ein kantisches Subjekt ist, das da sozusagen in der Erfahrung als Grundordnung drinsteckt. Diese Muster liegen weder draußen noch drin. Husserl unterläuft in dem Maße, wie er tatsächlich alle Vorannahmen ausklammert, mit denen wir normalerweise Erkenntnisprozesse so zu interpretieren pflegen, noch die traditionelle Trennung von dinghafter Außenwelt und bewusstseinsmäßigem Innen. In den Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänologischen Philosophie, das Buch wird meistens zusammengefasst Ideen 1 genannt, das ist das Buch von 1913, auf das ich vorhin schon mal angespielt habe, fasst Husserl diesen Zwischenstatus dessen, was uns in unserer Erfahrung als wirkliche Evidenz, also als Sache selbst gegeben ist, mit Hilfe von zwei Kunstworten zusammen. Die sind relativ bekannt geworden, deswegen nenne ich die nochmal kurz. Unsere Denk- und Erkenntniserlebnisse haben sozusagen ein Doppelgesicht. Unser Bewusstsein von etwas ist immer zugleich Noesis und Noema. Wieder zwei griechische Kunstworte. Soll heißen, es ist sowohl ein intentionales sich auf etwas richten, eine noetische Leistung, als auch ein etwas als etwas haben, ein reeller noematischer Gehalt. Diese beiden Aspekte spielen da zusammen. Man könnte sagen, dass sich auf etwas richten ist sozusagen eher die Innenseite und das etwas als etwas eher die Inhaltsseite, die Sache selbst. Aber der Witz ist eigentlich, dass uns halt beides so sozusagen untrennbar miteinander verknüpft. Es sind zwei Pole, das Drinnen und das Draußen. Die beiden Aspekte sind untrennbar und in gewisser Weise liegen sie noch unserer Trennung von subjektiver Sphäre und Objektwelt voraus. So, das war jetzt viel, viel Husserl und ich möchte Sie damit nicht überfluten. Es sind sehr viele zugleich spröde, aber eben doch irgendwie subversive Einzelheiten, aus denen diese Husserlsche Phänomenologie besteht. Sie haben gemerkt, er neigt auch zu sperrigen Wortschöpfungen, eine etwas klappernde Terminologie sozusagen. Nehmen Sie das jetzt mal so, diese Skizze als lange Einführung vorweg. Die ist vielleicht hilfreich gewesen, wenn wir uns jetzt ansehen, wofür Husserl im Speziellen als Zeittheoretiker tatsächlich berühmt geworden ist. Und Sie sehen an diesem Beispiel auch zugleich, wie er arbeitet. Und dann ist diese etwas abstrakte Terminologie vielleicht auch ein bisschen deutlich, weil man sieht, wofür sie gut ist. Die Perspektive vor allem gut ist. Dass unsere Zeitwahrnehmung von Nachträglichkeit geprägt ist, dass sie nur als Reflexion funktioniert, sofern wir versuchen, uns das klarzumachen, als Nachgewahren, wie Husserl das nennt. Das ist Husserl klar. Und diese Beobachtung haben wir jetzt in verschiedenen Zeitphilosophien, die wir besichtigt haben, auch schon klar formuliert gefunden. Es gibt diese Nachträglichkeit, sofern wir die Zeitwahrnehmung reflektieren wollen und insbesondere das Problem des Jetzt. Offenkundig gehört also dieser gegen sich selbst irgendwie verschobene Charakter des Gegenwärtigen zum Wesen dieses Gegenwärtigen hinzu. Jedenfalls, wenn wir uns unsere aktuelle Erfahrung als selbstgegenwärtige Erfahrung gleichsam klar machen wollen. Wenn wir also sie als Phänomen erfahren wollen, während sie passiert. Wie genau aber funktioniert diese zeitliche Verschiebung? Und was genau haben wir eigentlich, wenn wir uns klar machen wollen, wie die Gegenwartswahrnehmung sozusagen in ihrer Zeitstruktur eigentlich vonstatten geht, mit dieser komischen Verschiebung gegen sich selbst, mit diesem kleinen Nachträglichkeitsmoment. Im Jahr 1905 geht Husserl dieses Problem an, im Rahmen einer Vorlesung über das innere Zeitbewusstsein. Husserl setzt ein, in dieser Vorlesung über das innere Zeitbewusstsein, mit der berühmten Feststellung des Augustinus, die einige hier aus der Vorlesung des vergangenen Semesters auch noch kennen. Was die Zeit ist, wissen wir alle ganz genau. Wenn wir aber den Versuch machen, uns über das Zeitbewusstsein Rechenschaft abzulegen, sobald wir nämlich versuchen, jetzt Zitat Husserl, uns zum Verständnis zu bringen, wie sich zeitliche Objektivität, also individuelle Objektivität überhaupt im subjektiven Zeitbewusstsein konstituieren kann, ja, sobald wir auch nur den Versuch machen, das rein subjektive Zeitbewusstsein, den phänomenologischen Gehalt der Zeiterlebnisse einer Analyse zu unterziehen, verwickeln wir uns in die sonderbarsten Schwierigkeiten, Widersprüche, Verworrenheiten. Zitat Ende. So ähnlich hatte das Augustinus auch schon beschrieben. Also, ich weiß es eigentlich ganz genau, aber wenn ich versuche es zu erklären, dann wird es zum Verworrensten überhaupt. genau in diese Schwierigkeit unterhalb der bereits als fertig objektivierten Zeitmaße eingeführten Zeit muss man jedoch hinein. Das ist jetzt Husserls Ausgangsthese. Man muss hineingehen in diese Verworrenheiten, um die Zeit gleichsam in statu nascendi, in ihrem Erfahrbarsein als Zeit freizulegen. In einem ersten Schritt stellt Husserl in diesem Sinne noch einmal klar, sein methodisches Programm, eine philologische Analyse muss jedwede Annahmen, Festsetzungen, Überzeugungen betreffs der objektiven Zeit ausschließen. Ausklammern muss man das, könnte man auch sagen. Das ist die Reduktion, diese Vorgehensweise. Zitat: Es mag sich jemand dafür interessieren, die objektive Zeit eines Erlebnisses, darunter eines Zeitkonstituierenden, zu bestimmen. Es mag ferner eine interessante Untersuchung sein, festzustellen, wie die Zeit, die in einem Zeitbewusstsein als objektive gesetzt ist, sich zur wirklichen objektiven Zeit verhalte. Ob die Schätzung zum Beispiel von Zeitintervallen den objektiv wirklichen Zeitintervallen entsprechen oder wie sie von ihnen abweichen. Aber, Husserl, das sind keine Aufgaben der Phänomenologie. So wie das wirkliche Ding, die wirkliche Welt, kein phänomenologisches Datum ist, so ist es auch nicht die Weltzeit. Also wirklich jetzt ironisch gesehen. Die Zeit der Natur, im Sinne der Naturwissenschaft und auch der Psychologie als Naturwissenschaft des Seelischen. Also diese ganzen sozusagen im Kontrast zur Uhr gemessenen Zeitvorstellungen oder Zeiteinschätzungen von Menschen interessieren nicht. Der Phänologie geht es nicht um die fertig präparierte Weltzeit oder um den spezifischen Unterschied zwischen der individuellen objektiven Zeitmaß, den individuellen objektiven Zeitmaßen und dieser fertig präparierten Weltzeit, die man zum Beispiel mit der Uhr messen kann, sondern es geht um die phänomenale Zeit, um die in der noch unklassifizierten Erfahrung des Einzelnen erscheinende Zeit. Um nicht ein in der Welt draußen wahrgenommenes, sondern ein diesseits der Trennung von außen und innen sozusagen empfundenes, in diesem Sinne von Empfindung, wahrnehmbares Zeitliches, das der objektiven Zeitform vorausliegt. Man könnte auch sagen, Husserl interessiert sich für das ursprüngliche Empfindungsmaterial, aus dem sich für uns Zeitbewusstsein zusammensetzt oder ergibt. Das a priori der Zeit, sagt er auch, das ist das, was ihn interessiert. Das a priori all dieser dann später objektiv irgendwie im Rahmen bestimmter Einzelwissenschaften dann nochmal präparierbaren Zeitlichkeit. Wie ergibt sich für uns überhaupt, so fragt Husserl dann die gleichsam voraussetzungsloseste Frage, die sich finden lässt, wie ergibt sich für uns überhaupt schon dieses erste Empfinden von Dauer, Dauer als Kategorie in unserer Erfahrung. Ist die Dauer eine Zeitstrecke, die wir im Jetzt gleichsam als einen Zeitpunkt, der dann bleibt, gleichsam einen Moment lang haben oder halten können? So verhält es sich nicht, stellt Husserl fest. Vielmehr setzt die Wahrnehmung der Dauer selbst die Dauer der Wahrnehmung voraus. Und was überhaupt würde die Verbindung zwischen zwei Zeitpunkten ausmachen, wenn die Dauer wirklich, wie etwa die Physik und die Psychologie es sich denken, einfach der Fortbestand eines Objekts wäre, welches da bleibt. Welches sozusagen bleibt, auch wenn wir die Erfahrung von ihm zeitlich noch unterbrechen können. Zum Beispiel, wenn wir die Augen schließen, indem wir irgendwas sehen. Etwas dauert, schließen die Augen, es bleibt. Das sind also im Grunde paradoxe Vorstellungen von Dauer und wir kennen diese Paradoxien ja auch, also dass sozusagen das Bleiben als Status, als Zustand hinein zu projizieren in eine Welt, die zugleich als Verlaufsfigur gedacht wird. Husserl wählt, um das näher zu untersuchen, das Beispiel des Hörens von etwas, von Tönen. Ich höre einen Ton, wenn ich ihn hier und jetzt höre, kann er aber gleichwohl dauern. Dauert er, wie wir sagen. Und das bekannte, schon genannte Paradox entsteht, wenn wir das jetzt näher untersuchen, wenn wir betrachten, wie die Art und Weise, also wenn wir die Art und Weise betrachten, in der der Ton, wenn wir sagen, er dauert, uns gegenwärtig präsent ist. Man kann die nämlich auf mindestens zweierlei Weise beschreiben. Der Ton erscheint einerseits als punktuelles Zeitereignis. Er hat einen Beginn. Er ist sozusagen ein Punkt im Rahmen einer Zeitdauer. Er hat einen Beginn, man könnte dann sagen, er hat vielleicht eine gewisse Strecke, das ist dann so eine Analogie zur Bewegung. Er endet dann auch. Und er hat diese zeitliche Erstreckung dann aber auch nochmal sozusagen davon ab, dass ein punktuelles Ereignis bleibt, sofern er selbst dieses Stück ist. Er hat also auch die Dauer sozusagen als Strecke. Er besteht nicht nur aus lauter bleibenden Punkten, die dauern, sondern er hat auch dieses Stück. Zugleich, und das ist beim Melodiehören besonders deutlich, gibt es noch das Phänomen, dass sich im Kontext einer Melodie Töne ja aneinander fügen können. Wir haben nicht nur einfach Zeitstücke oder Tondauerstücke, die wir separat hören, sondern zumindest wenn diese Töne nah genug beieinander sind, bilden sie in der Zeit eine Art Gefüge, eine Assoziation. So nennt das die von Husserl kritisierte Wahrnehmungspsychologie. Und das macht die Sache noch komplizierter. Also in gewisser Weise hängen beim Melodiehören die einzelnen Tondauern, selbst wenn dazwischen sogar Lücken sind, doch irgendwie auch nochmal zusammen im Rahmen einer umgreifenden Form von Dauer oder wie immer man sich das zurechtlegen kann. Wie genau funktioniert das? Dieses widersprüchliche, teils als Folge von Jetztmomenten oder Jetztpunkten modellierbare, teils als Gefüge von Dauern modellierbare Geschehen, dem man aber eben auch noch wiederum so eine Art Dauerfolie zugrunde legen muss. Husserl zeigt in einem ersten Schritt, dass die Idee vom Punkt eigentlich dasjenige, was wir erfahren, verfehlt. Der Ton, der beginnt, hat zwar einen Anfang, insofern legt sich die Metapher des Punktes nahe und Zeitpunkt, das kennen wir ja aus der Bewegungsmessung, aus der Zeitmessung, ist sozusagen eine wohl etablierte Vorstellung und Metapher, aber dennoch hat auch der Ton, der beginnt, keine sozusagen aus Atomen zusammengesetzte Form. Er hat auch nicht die Form, dass man am Anfang sozusagen einmal so ein Punktatom hätte und danach hat man dann irgendwie eine Dauer, die irgendwie nochmal ein bisschen anders beschaffen ist. Also dieser Punkt ist ja nichts anderes als der Anfang dieser Dauer. Insofern ist es eine Abstraktion oder eigentlich absurder, überhaupt von Punkten zu sprechen. Zitat Husserl. Er, dieser Ton, fängt an und hört auf. Und seine ganze Dauereinheit, die Einheit des ganzen Vorgangs, in dem er anfängt und endet, rückt eigentlich, so Husserl, nach dem Enden in immer fernere Vergangenheit. In diesem Zurücksinken aber halte ich ihn, das ist jetzt ein neuer Gedanke, in diesem Zurücksinken aber halte ich ihn auch noch fest, habe ich ihn in einer Retention. Und solange sie anhält, hat er seine eigene Zeitlichkeit. Ist er derselbe, seine Dauer dieselbe. Ich kann die Aufmerksamkeit richten auf die Weise seines Gegebenseins. Er und die Dauer ist in einer Kontinuität von Weisen bewusst, in einem beständigen Flusse. Und ein Punkt, eine Phase dieses Flusses heißt Bewusstsein vom anhebenden Ton. Und darin ist der erste Zeitpunkt des Tones in der Weise des Jetzt bewusst. Er ist aber als Jetzt bewusst, solange irgendeine seiner Phasen bewusst ist. Sie sehen, Husserl bietet an, diese zweigeteilte Vorstellung Punkt oder Dauer sozusagen in ein Phasenmodell aufzulösen, von dem wir in gewisser Weise sagen müssen, sowohl dieses Anfangs jetzt, ich drücke es mal so vorsichtig aus, als auch dieses Jetzt, dieser Fortdauer, als auch, stellen wir uns mal vor, der Ton endet irgendwann, in gewisser Weise das Jetzt eines noch über das Ende hinaus einer Haltbarkeit dieses Tones, die zum Beispiel dazu führt, dass er mit einem zweiten Ton, der jetzt hier anfängt, in ein unmittelbares Gefüge hinein wahrgenommen werden kann, also eine Gestalt ergibt in einem Gefüge von weiteren Tönen und in diesem Sinne auch noch jetzt sozusagen präsent ist, mit präsent ist, wenn ich die nächsten zwei oder drei Töne, es geht natürlich nicht unendlich lang, aber die nächsten zwei oder drei Töne noch höre, die zu einem Melodiestück gehören. Diese Art von Phasen befinden sich in einer Art fließenden Struktur. Dieses Erscheinen, das also sogar über das Ende des Tones sich hinaus erstreckt, dieses Gegebensein dieses Tones, das jetzt Gegebensein, kann man, so Husserl, noch genauer auffächern. Wir haben es nämlich eigentlich mit einer Art Doppelkontinuität zu tun. Stellen wir uns beispielsweise vor, wir hörten diese Melodie, also nicht nur den Einzelton, da läuft gerade eine, sondern ein immanentes Zeitobjekt, wie Husserl das nennt. Dann hören wir diese als Gestalt. Und zwar einschließlich der Töne, die bereits physikalisch gesehen aufgehört haben zu erklingen. Die einzelnen Töne haben ihre Quellpunkte als Dauern, wie auch nach ihrem hörbaren Ende in ihrem unmittelbaren Nachklang, jenem retentionalen Wegsinken, in dem sie eben nicht schon vergangen sind, sondern noch im Hören der nachfolgenden Töne mitschwingen. Und sie haben auch ihre Fortdauer und ihr Ende. Ich muss das jetzt ein bisschen erklären. Also wir haben hier sozusagen eine ganz normale Zeitachse, so wie wir sie gewöhnt sind wahrzunehmen. Und da gibt es auch Anfangspunkte. Aber es gibt einen parallel laufenden Effekt, das sind diese Diagonalen, während hier oben weitere Töne erklingen können zum Beispiel oder enden können, sinken die eben gehörten oder eben begonnen habenden allmählich ab auf dieser Diagonale. Also A', das ist der Punkt, wo etwas Herabgesunkenes unter Umständen schon geendet haben kann, aber noch mitklingt, während hier oben E beginnt. Also es gibt sozusagen ein kontinuierliches Wegsinken, aber wie Nachhallen des bereits gehörten in einer Form von Gegenwärtigkeit, die diese Art von Tiefe mit enthält, in der Kopräsentes sozusagen mitgegeben ist, während aktuell zum Beispiel ein neu einsetzender Ton gegeben ist.
Die Parallele zur Sprache ist doch an für sich viel naheliegender. Bei einem Satz passiert doch auch nichts anderes, dass wir einen Anfangs des Satzes hören und trotzdem am Schluss dann immer nur wissen, was der Anfang war.
Genau. Auch da tun sich diese Spannungsbögen auf. Dieses Wegsinken, ich hatte den Ausdruck eben schon einmal zitiert, kann man, wenn man es beschreiben würde, als eine Art von Gegebenbleiben, nicht unendlich lange, aber eine zeitweilige Art von Gegebenbleiben kann man als retentionalen, sozusagen als Nachbild oder als weiter fortbleibendes Stück des gegenwärtigen Bewusstseins betrachten, indem die Eindrücke sozusagen langsam verblassen, langsam entschwinden. Wir wissen alle aus der Erfahrung, das hält sich nicht ewig. Also man kann sich zum Beispiel keine Melodie von, was weiß ich, sag mal 3 Minuten Länge komplett sozusagen als jetzt hören oder wahrnehmen. Weil, egal wie lange Sie trainieren, die Grenzen sind da.
Mozart konnte das.
Angeblich, ja, es gibt da so Wunder, aber also angeblich gibt es das, dass sozusagen dass man das irgendwie ausweiten kann, dieses Vermögen, sozusagen die Präsenzwahrnehmung so aufzufüllen mit dem, was sozusagen zugleich noch passiert, aber die Grenzen sind sehr eng gesteckt.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das zustande kommt, zum Beispiel beim Hörer Tippen, und dadurch, dass man noch dieses erste Tippen im Ohr hat, weil es noch nachhalt, hat man mit der zweiten das Empfinden, dass dieses Ohr Ticken entweder stört oder einschläfert oder angenehm und unangenehm ist. Aber wenn jetzt dieses Ticken etwas auseinandergezogen wäre, dann würde ja dieses erste Ticken vergessen, dann wird es einfach nur ein Ticken.
Ja.
Und
Sie können das, genau das kann man zusammen, das wäre auch ganz phänomenologisch gesehen sozusagen ein Experiment, jetzt nicht unbedingt sozusagen von außen gemessen im psychologischen Labor, sondern Sie könnten mit, an sich selber experimentieren, also wie weit lässt sich dieser Bogen spannen, ja? Dass es sozusagen kopräsent ist in der Wahrnehmung, dieser rezensionale Hof, wie weit reicht der? Das mag auch von der Art der Eindrücke abhängen, dass es manchmal sozusagen größer ist, dieser Hof, und manchmal kleiner oder eben tiefer und dichter, dieses, was hier mit im Spiel ist, oder eher schmal. Aber es gibt, also es zeigt sich auf jeden Fall, wir haben es da mit einem Feld zu tun, eine Art Gegenwartsfeld. Und diese ganze Vorstellung vom Punkt verfehlt dieses übergängige, phasenhafte, in dem die Eindrücke sozusagen in überlagerter Form miteinander korrespondieren. Ich zitiere das nochmal. Im steten Fortgang der Ablaufsmodi, so Husserl, zeigt sich das Merkwürdige, dass jede spätere Ablaufsphase selbst eine Kontinuität ist und dass eine stetig sich erweiternde, Kontinuität ist, eine Kontinuität von Vergangenheiten. Der Kontinuität der Ablaufsmodi der Objektdauer stellen wir gegenüber die Kontinuität der Ablaufsmodi eines jeden Punktes dieser Dauer. Also, nicht einfach nur hier irgendeine Objektdauer oder ein physikalischer Ton, sondern jeder einzelne Punkt hat sozusagen seine eigene kleine Geschichte, wenn es denn Punkte wären. Es sind eigentlich keine Punkte, sondern es sind sozusagen diese phasenhaften Eindrücke, die aber in ihrem bleibenden Charakter zur Grundierung beitragen eines ganzen Gegenwartsfeldes. Also die Ablaufskontinuität eines dauernden Objektes ist ein Kontinuum, dessen Phasen die Kontinua der Ablaufsmodi der verschiedenen Zeitpunkte der Objektdauer sind. Objekt ist jetzt immer dieses immanente Zeitobjekt, also beispielsweise die Melodie, eine bestimmte Tonkonstellation. Indem immer ein neues Jetzt auftritt, wandelt sich das Jetzt in ein Vergangen und damit rückt die ganze Ablaufskontinuität des vorangegangenen Punktes herunter, gleichmäßig in die Tiefe der Vergangenheit. Aber es ist eben sozusagen eine kopräsente Form von nur ganz kleines bisschen vergangen, das zugleich noch Teil der Gegenwart ist. Nochmal Zitat Husserl. Es ist nicht so, dass bloß in der Längsrichtung des Flusses jede frühere Retention durch eine neue ersetzt ist. Sei es auch stetig, also in dieser Richtung. Der spätere Eindruck ersetzt den kurz davor. Sondern jede spätere Retention ist nicht bloß kontinuierliche Modifikation, hervorgegangen aus der Urimpression, sondern kontinuierliche Modifikation aller früheren stetigen Modifikationen desselben Einsatzpunktes. Das muss man jetzt nochmal kurz erklären. Wir haben also so retentional nicht nur die eben gerade schon gehabten Eindrücke mit im Spiel, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Eindruck E haben, also P' und A' sind da nicht nur mit im Spiel, sondern zugleich wirkt diese Konstellation auch wieder zurück auf die diagonale Achse. Also wie ich P' nachbehalten werde, wenn das sozusagen etwas weiter rückt, hat auch mit dieser Konstellation zu tun. Also alles beeinflusst sich gegenseitig. Sie haben sowohl in der senkrechten als auch in der diagonalen Richtung ein ständiges sozusagen Wechselwirken dieser noch retentional mit Teil des jetzt sozusagen ausmachenden Eindrücks. Ich erwähne nur kurz, wir haben gleich, es wird nämlich ein bisschen Zeit knapp, dass Husserl in diesem Modell, also des retentionalen Nachbildes, dieses Feldcharakters des Jetzt, der Gegenwartswahrnehmung, auch eine Protension einführt. Also eine ganz analog funktionierende und in ähnlicher Weise den Jetzt-Horizont zu einem kleinen Feld erweiternde Erwartungsstruktur. Nach vorne hin funktioniert unser Jetzt genauso. Wir erwarten auch. Wir haben also ein kleines, sozusagen vorausgreifendes, protentionales, einen kleinen protentionalen Horizont rund um diesen vermeintlichen Jetztpunkt. Eine Art Vorwegnahme von, eine dauernde Vorwegnahme von. So wird die Gegenwart auch in Richtung Zukunft jeweils erweitert und auch da haben Sie diese Überlagerungsphänomene. Die Protension erstreckt sich quasi spiegelbildlich zu diesem retentionalen Hof. Auch sie sorgt für ein verdichtetes Feld, eine Art Vorfeld, Vorausfeld, das zu unserer Gegenwartserfahrung gehört. Dieses kleine im nächsten Moment, also diese kleinen sozusagen Gewissheiten, die schon Teil des Jetzt sind, sind protentionale Aspekte. Ich kürze das ab. Husserl bringt noch eine wichtige Überlegung ins Spiel, die betrifft dieses Faktum der Erinnerung. Dieser retentionale Hof lässt sich durchaus als so etwas wie ein primäres Erinnern beschreiben, so nennt Husserl das. Also streng genommen, wenn wir es jetzt sozusagen physikalisch nehmen, ist zum Beispiel der Ton sogar schon vorbei oder eben auch phänomenologisch gesehen sind neue Eindrücke an die Stelle der alten getreten, aber dieses Absinkende ist Teil der Aktualwahrnehmung. Also es ist ein Stück gewesene Aktualwahrnehmung, die Teil der Aktualwahrnehmung bleibt. Und dieses originäre, sozusagen primär erinnernde Zeitfeld belegt Husserl mit dem Ausdruck Erinnerung. Husserl vergleicht es mit einem Kometenschweif, dieser Hof der Erinnerung. Er ist aber offenbar begrenzt, das hatte ich schon gesagt. Das eigentliche Erinnern, dieses Erinnern, wie wir es im vertrauten Sinne des Wortes eigentlich kennen, also ich höre schon lange nichts mehr und es ist da nichts irgendwie Teil meines Jetzt, das ich erinnere, sondern ich rufe aus dem Gedächtnis ein Ton oder eine Melodie wahr. Dieses eigentliche Erinnern funktioniert, so Husserl, definitiv anders, ganz anders als dieser retentionale Nachklang im Gegenwartsfeld. Das echte Erinnern, Husserl nennt es, nachdem er nun diese Retention quasi entdeckt hat, er nennt es das sekundäre Erinnern, setzt zunächst einmal das Ende aller Retention voraus. Die Erinnerung bricht also das Kontinuum. Es ist nicht so, dass es hier sozusagen immer weiter ginge, da würde sich unsere Gegenwart ja unglaublich auffüllen und es würde so eine Art, was weiß ich, kontinuierliches dann auch erinnern sich anschließend. Eigentlich eine absurde Vorstellung. Das heißt, wir haben hier prinzipiell eine Bruchlinie. Entweder wir nehmen wahr mit Protention und Retention oder wir erinnern. Und dieses Erinnern ist Reproduktion. Reproduktion einer Vergangenheit. Damit bedarf es eines ganz anderen initialen Akttyps, wenn wir erinnern, als bei der Gegenwartswahrnehmung, einschließlich ihres immanenten Zeitfeldes. Dieser Wiedererinnerungseindruck, den wir reproduzieren, der hat dann zwar seinerseits durchaus auch wieder so eine Erstreckung, also das ist auch kein Punkt, sondern das Erinnerte ist ebenfalls ein Feld und hat in dem Sinne auch wieder diesen typischen Charakter, Protention, Retention. Aber es ist eben sozusagen vom Akttyp, wie das der Phänologe nennt, definitiv eine andere Einstellung, ein anderes Geschehen, als wenn ich mich in dieser Aktualwahrnehmung befinde, mit ihrem Vorher und Nachher. Damit ergibt sich im Ganzen das folgende Bild. Die Phänomene haben im begrenzten Raum unseres die Retention und die analogen nach vorn gerichteten Potentionen mit umfassendem Gegenwartsfeldes ihre eigene Zeitlichkeit. Die Phänomene in ihrer Gegebenheitsform, sozusagen hier und jetzt, haben ihre eigene Zeitlichkeit. Wir empfinden und erfahren sie in diesem Gegenwartsfeld als singuläre Konstellationen. Erst wenn diese Art von sozusagen zeitlicher Bewusstseinslandschaft hier und jetzt verblasst und die Phänomene aus diesem Feld verschwunden sind, oder wenn die Einstellung wechseln, dann kann der eigentliche Modus des Erinnerns einsetzen. Es ist eine Art Umschalten nötig. Und dieser Modus wiederum ist der Gegenwartswahrnehmung ein Stück weit fremd. Dieses Erinnern, dieses Reproduzieren ist ein anderer Typ von Erfahrung. Das Erinnern reproduziert Erfahrenes, das Erinnern steht damit unter den Gesetzen der Repräsentation. Es gibt etwas wieder, es wiederholt, es funktioniert nicht originär. Die lange Gegenwart des inneren Zeitbewusstseins hingegen, also diese primäre, diese kleine, retentionale und potentionale Dimension umfassende lange Gegenwart des inneren Zeitbewusstseins ist doch in gewisser Weise originär, auch singulär. Sie werden sich fragen, was nun der Witz dieser Einsicht ist und überhaupt dieser Husserlschen Perspektive auf Zeitwahrnehmung. Ich nenne vier Punkte. Ein wichtiges Ergebnis betrifft genau eben die betonte nicht vorhandene Kontinuität zwischen dem noch mitpräsenten Nachklingen von etwas im Rahmen einer Gegenwartswahrnehmung und dem im echten Wortsinne Vergangenen, sofern ich es aus der Erinnerung heraufrufe sozusagen. Zwischen der Erinnerung und dem Gegenwartsfeld klafft ein Riss. Die dann als Vergangenheit unter Vergangenheit reproduzierte, sozusagen vergangene Gegenwart, ist erst einmal vielleicht nicht anders beschaffen, sie hat auch potentionale und retentionale Elemente, aber sie ist ein ganz anderes Phänomen als das, was ich aktuell habe, das eben noch Aktuelle eines Jetzt. In unserem Zeitbewusstsein spielt, das ist die andere Seite der Medaille, das Jetzt eine singuläre Rolle. Und auf gewisser Weise geht es uns mit dem Schritt in die Vergangenheit endgültig verloren. Sie sehen, das ist eine folgenreiche Einsicht. Diese Kluft, die sozusagen das, was wir vergangen nennen, von dem, was uns Gegenwart ist, trennt, ist immens. Man könnte sich fragen, ob das, was wir als Vergangenheit reproduzieren, überhaupt irgendetwas zu tun hat mit einer Gegenwart einer Versunkenen. Ob es sozusagen zu dieser Vergangenheit diese Gegenwart je gegeben hat. Die Erinnerung wiederum ist also ebenso, wie die Gegenwart singulär ist und das, was dann als gegenwärtiges entschwindet, endgültig verloren ist. Die Erinnerung ist eine ihren eigenen Gesetzen unterliegende Aktivität der Reproduktion. Und Sie sehen, das passt zu Freud. Auch bei Freud waren wir ja darauf gestoßen, dass das Erinnern oder aber Wiederholen so eine ganz eigentümliche, changierenden eigenen Wirklichkeitscharakter hat und man kann gar nicht so richtig sagen, das hat was mit einer gewesenen Gegenwart zu tun, die so war, wie wir sie damals erlebt haben. Oder wie wir meinen, dass wir sie erlebt hätten. Alle Zeitstrahlmodelle, heißt das, die den Jetztpunkt gleichsam nur auf einer Achse vorstellen und sich vorstellen, dass dieser unverändert nach hinten gleitet. Und die Erinnerung würde dann quasi nur das Kontinuum dieses Zeitstrahls rückwärts benutzen, stellen also eine unzulässige Vereinfachung dar. Das ist eine erste Konsequenz dieser husserlschen Sicht, dieser Gegenwartshof in seiner Singularität versinkt und wir produzieren vergangene Gegenwarten sozusagen unter ganz eigenen Spielregeln. Ein zweites wichtiges Ergebnis betrifft das traditionsreiche Problem der Reflexion. Solange ein Ereignis noch in unserem retentionalen Feld nachwirkt, können wir es tatsächlich uns bewusst machen. Wir können den nachklingenden Ton bewusst mithören, also diese Zone hier ist der Erfahrung zugänglich. Wir hören ihn auch permanent bewusst mit, etwa beim Melodienhören oder beim Sprechen und so weiter. Wir können ihn lediglich nicht denken, wie wir eine Erinnerung denken können. Denn diese repräsentative Art, diese begriffliche Art der Aktualisierung als Präsenz eines Gewesenen ist erst möglich, nachdem der Eindruck ganz aus dem Präsenzfeld verschwunden ist. Das Reflexionsproblem, das klassische der Reflexionsphilosophie, drehte sich also eigentlich um nichts anderes als um die Unmöglichkeit einer erinnernden Reproduktion im Vollzug einer Gegenwart. Wir können nur entweder Gegenwart vollziehen oder erinnernd reproduzieren, / denken. Es sozusagen als Erinnerung vergegenwärtigen, was wir gegenwärtig haben oder sind. Unmöglich ist also die erinnernde Reproduktion, die uns noch einmal die Gegenwart oder etwas wie die Gegenwart als Gegenwart zurückgibt. Das geht nicht. Aber dennoch, und das ist die Kehrseite, ist die Gegenwart deswegen nicht etwa ein dunkler Fleck, bloß ein blinder Fleck, weil wir sie nicht denken können, oder bloß ein Punkt. Und dieses dritte Ergebnis betrifft also die Zeittheorie der Gegenwart selbst. Aus phänomenologischer Perspektive tut sich im Inneren der Gegenwart ein komplexes und wahrnehmbares Gefüge auf, eine Art zeitlicher Hof, eine ganze Welt, die ihre eigenen Gesetze hat und weder dem reproduzierten Erinnern ähnelt, noch etwa ein bloßer Gegenwartspunkt wäre. Also hier dieses ist eine sozusagen ungemein dichte Form von Wirklichkeit. Das heißt, die reflexionsphilosophische Idee, weil wir die Gegenwart nicht denken können, das ist sozusagen eine Nullstelle, ein Punkt, die unterbietet das, was eigentlich in dem Gegenwartsproblem drinsteckt oder was auch in dem Phänomen Gegenwart drinsteckt. Alles, was jetzt zu sein scheint, lebt von einer Fülle von soeben und sogleich, von der es überhaupt nicht gelöst werden kann und mit der gemeinsam ist, allmählich jeweils versinkt. Das reine Jetzt als Problem der Philosophie ist nur ein gedankliches Konstrukt. Eine Art reflexionsphilosophisches Scheinproblem. Unsere Zeiterfahrung bettet vielmehr alles, was man jetzt nennen könnte, in ein feldförmiges Wahrnehmungsineinander ein. Das ist sehr konkret und sehr sozusagen reichhaltig. Dieses Jetzt ist also von einem erstaunlichen Reichtum und von einer erstaunlichen Dichte. Und damit sprengt es auch alle unsere Klischees, die wir sozusagen aus der empiristischen Wissenschaft haben, die das eben immer nur so von außen beschreiben. Das erinnert vielleicht wiederum an Nietzsche. Denken Sie an seine poetische Schilderung des Mittags oder eben auch zahllose andere poetische Annäherungsweise an die Frage des Augenblicks. Da scheinen sozusagen so Strategien auf, wie man diese Dichte dessen, was uns dann unter Messungsgesichtspunkten oder unter Reflexionsgesichtspunkten als bloßer leerer Jetztpunkt erscheint, erschließt. Und die vierte Konsequenz, einfach haben oder objektivieren, lässt sich die Gegenwart des Jetzt in keinem Fall. Also eine objektive, sozusagen aus dem phänomenologischen, aus der phänomenologischen Zone der Beschreibung herausgehobene Form von Theorie des Jetzt ist um keinen Preis zu haben oder beziehungsweise um den Preis eben einer ungeheuren Verkürzung. Man muss, bezogen auf diese Feldstruktur einer Gegenwart, am Singulären arbeiten und man muss sozusagen bei Beschreibungsarbeit bleiben können. Ja, das wären sozusagen vier verallgemeinerte Konsequenzen, die aus dieser Husserlschen Herangehensweise folgen. Sie merken, also er selbst hat gar nicht so schrecklich daraus gemacht. Er hat diese Details, da gibt es also noch mehr solche Zeichnungen, wie sich das dann mit dem Versinken da verhält, skizziert. Die Brisanz dieses Ansatzes haben, was die Frage nach der Gegenwart angeht, auch andere im Grunde erst weiter ausbuchstabiert. Also ich nenne mal so ein paar Namen in der phänomenologischen Tradition. Bergson, der parallel mit Husserl, werde ich beim nächsten Mal ein bisschen was dazu sagen, parallel mit Husserl gearbeitet hat, aber zum Beispiel heute auch Gilles Deleuze, Lacan als Psychoanalytiker, der eben auch stark phänomenologisch gearbeitet hat, also dieses Schnittfeld zu Freud weiter vertieft, das sich da vielleicht ergibt, und auch Heidegger. Ich werde das jetzt sozusagen an diesem Punkt unterbrechen, weil ich jetzt nicht sagen, was ich weggelassen habe. Da komme ich am Anfang der nächsten Sitzung nochmal drauf. Heidegger, der Name Heidegger, ist aber sozusagen an diesem Punkt nicht trivial. Heidegger hat parallel zu der Arbeit an der Herausgabe dieser Zeitvorlesung Husserls, Heidegger hat die nämlich herausgegeben, an seinem eigenen Buch über seine Zeit gearbeitet. Die Zeitvorlesung von 1905 wurde mit 13 Nachträgen und Ergänzungen letztlich erst 1928 publiziert, unter dem Titel Edmund Husserls Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Und wie gesagt, Heidegger hat das herausgegeben und er selbst hatte kurz zuvor, nämlich 1927, sein eigenes Werk Seine Zeit fertiggestellt. Was immer zwischen den Denken Heideggers und Husserls sozusagen für Nähe und Unterschiede beobachtet werden können, da werde ich beim nächsten Mal einiges zu sagen. Wir können feststellen, dass diese Überlegungen, die rohen Arbeitsüberlegungen Husserls zur Zeit in diesen Vorlesungsmaterialien für Heidegger mit Sicherheit ein großer Eindruck waren. Das jetzt mal nur so als Himmelsrichtungsangabe. Sie merken also hinter diesem sperrigen sozusagen Analyserepertoire, wenn man das in Gang setzt, steckt eigentlich eine interessante Heuristik. Man kann tatsächlich also diese Art und Weise, wie gegeben sein von Konkretem, zum Beispiel eben diese Gestaltwahrnehmung von Tonfolgen, funktioniert, sehr grundsätzliche Fragen an alle sozusagen Selbstverständlichkeiten der im weitesten Sinne newtonsch-kantisch orientierten Zeittheorien richten. Und es geben sich auf der anderen Seite, ohne dass Husserl da irgendwie was damit am Hut gehabt hätte, verblüffende, also sagen wir mal, Nähen oder Übersprungsmöglichkeiten im Blick auf diese Parallelprojekte ganz anders geschnittener Art von Nietzsche beispielsweise oder von Freud, die zur selben Zeit im Schwange sind. Also es ist schon eine sehr interessante Zone, diese sozusagen zeitphilosophische Kreativitätszone so zwischen 1875 oder 70, sagen wir mal, und 1930. So viel für heute. Beim nächsten Mal geht es um Heidegger.